Sie hören Dispot, gesund und sozial, den Podcast der Diakonie in Südwestfalen.
Möglichst lange im eigenen Zuhause bleiben, das ist der Wunsch vieler älterer Menschen. Wenn dies nicht mehr möglich ist, sind Seniorenheime eine echte Alternative. Wie man einen Platz bekommt, wie man diesen finanzieren kann und über den großen Wandel, den die Altenhilfe derzeit durchlebt, darüber sprechen wir in der heutigen Podcast-Folge. Mein Name ist Steffi Brendebach und ich begrüße meinen ersten Gast, Erhard Bender. Der leitet unser Altenzentrum in Freudenberg seit über 2 Jahrzehnten. Hallo, Herr Bender.
Hallo, Frau Brendebach.
Mit dabei ist zudem Ulrike Marquardt vom Sozialen Dienst, auch aus der Einrichtung, und die ist auch schon sehr lange dabei, auch über 20 Jahre. Hallo, Frau Marquardt.
Hallo, Frau Brendebach.
Wir fangen mit Herrn Bender vielleicht an, der ja, wie er mir vorher erzählt hat, nicht so einen direkten Weg zur Altenhilfe gefunden hat. Oder da gab es einige Umwege.
Ja, ganz früher habe ich mal eine Ausbildung zum Elektriker gemacht. Mhm. Ich sage immer, ich habe auch einen ordentlichen Beruf erlernt. Dann kommt, wie bei vielen Männern in meinem Jahrgang, noch der Zivildienst, den viele heute ja gar nicht mehr kennen. Und den habe ich seinerzeit auf der Rettungswache in Freudenberg gemacht und bin dadurch in Kontakt zur Kinderklinik in Siegen gekommen. Und da reifte so der Gedanke, die Pflege als Beruf zu wählen in dieser Zeit. Und ja, habe mich dann einfach in der Kinderklinik für eine Ausbildung zum Kinderkrankenpfleger beworben. Das war 1980 noch nicht so ganz Standard, dass es Kinderkrankenpfleger gab. Es gab noch nicht so viele. Und dann habe ich da die Ausbildung gemacht, habe dann einige Jahre auf der Intensivstation dort nach der Ausbildung gearbeitet, bis 89, und habe mich dann umorientiert, habe noch eine Ausbildung zum Lehrer für Krankenpflege gemacht, habe dann dort wiederum gearbeitet bis 98 und bin dann als Pflegedienstleitung seinerzeit ins Johann-Hinrich-Wichern-Haus im Altenzentrum Freudenberg gewechselt. Und da bin ich dann halt in die Altenpflege eingestiegen.
Was war so der größte Unterschied? Also einmal ja wahrscheinlich von den zu Betreuenden her, vom Alter haben Sie ja die ganze Bandbreite dann auch abgedeckt.
Genau, also sag ich mal von den Ausmaßen her, vom kleinen Frühchen, von seinerzeit war es noch 1000 Gramm, bis dann jetzt dann, ja, Jugendliche waren dann auch nachher noch dabei, aber dann bis in die Altenpflege, wo man dann ja doch auch ausgewachsene Erwachsene dann zu pflegen hat, wobei ich ja nicht direkt in der direkten Pflege war, sondern halt als Pflegedienstleitung. Und ich sage immer so, die Parallele in der Kinderklinik musste man sich mit den Eltern auseinandersetzen, der Kinder hier muss man sich jetzt mit den Kindern der älteren Bewohner dann auseinandersetzen.
Ist dann die andere Richtung, genau, gell?
Genau, ja. Mhm. Mhm.
Wie war Ihr Werdegang, Frau Marquardt?
Oh, ich habe auch einen ordentlichen Beruf gelernt. Ich habe als erstes Gärtnerin gelernt, dann noch Floristin hinten dran, dann viele Jahre gearbeitet, dann mit dem Rücken bekommen, Probleme. Und dann habe ich in einem Jugenddorf mit schwer erziehbaren Jugendlichen gearbeitet. Also so das erste Mal eigentlich, dass ich so, ja, so im sozialen Bereich gearbeitet habe. Und dann habe ich gedacht, ich möchte noch mal was Neues lernen. Und ja, und dann bin ich zum Arbeitsamt aufgrund meiner Rückenprobleme. Und ja, und die haben mir eine Umschulung genehmigt und haben gesagt, möchten Sie nicht Ergotherapeutin werden? Sie sind so kreativ. Und dann stand ich da und wusste überhaupt nicht, was Ergotherapeutin ist. Ja, und dann habe ich mich da informiert und habe gedacht, tatsächlich, das ist es. Und dann habe ich die Umschulung vom Arbeitsamt damals bezahlt bekommen. Und bin dann eigentlich direkt von da aus, von der Ausbildung, also ich habe ein Praktikum im Sophienheim gemacht und habe direkt danach auch im Sophienheim angefangen. Weil die Arbeit mit älteren Menschen macht mir sehr viel Freude. Mhm.
Sind diese Lebensläufe, die Sie jetzt haben, heute auch noch möglich, dass man halt von einem ganz anderen Bereich Elektriker oder Gärtner noch im Seniorenheim arbeiten kann?
Ja, ich denke mal, diese Biografien gibt es auch. Heute ist das oft das freiwillige soziale Jahr, die dann auch noch Bewerber machen, die sich nach einer vielleicht vorher Erstausbildung dann doch noch wieder umorientieren. Und da entsteht jetzt über den Bundesfreiwilligendienst, freiwilliges soziales Jahr, die Kontakte dann halt auch in die Pflege.
Auch neue Brücken.
Genau, es sind auch neue Brücken da.
Jetzt haben Sie ja beide viele Jahrzehnte schon in der Altenhilfe gearbeitet. Was sind so die größten Wandel, die Sie erlebt haben?
Ja, wenn ich das so über die 26 Jahre, wo ich jetzt halt in der Altenpflege unterwegs bin, war natürlich seinerzeit, als ich angefangen hatte, ganz frisch das Pflegeversicherungsgesetz entstanden oder neu implementiert von der Regierung damals. Und das hat vieles in der stationären Altenpflege auch ja umgeschmissen, hätte ich fast gesagt. Weil seinerzeit gab es dann ja das erste Mal auch Vergütungen für Pflege. Und die ganze stationäre Pflege musste dann halt auf dieses Pflegeversicherungsgesetz umgedacht werden. Es gab damals dann ja die Pflegestufen 1 bis 3. Dann gab es halt Vergütungen, Zuschüsse dafür. Und so wurde die ganze Finanzierung dann auch anders aufgestellt. Die Leute bekamen dann auch Zuschuss dafür, wenn sie halt in der stationären Pflege untergebracht werden mussten oder halt, wenn sie zu Hause gepflegt werden mussten, bekamen dann halt die Angehörigen auch Zuschüsse. Oder man konnte zu Hause einen ambulanten Dienst einsetzen, der dann mitfinanziert wurde. Und das hatte zur Folge, das war ja auch so der Ansatz des Pflegeversicherungsgesetzes, auch die ambulante Pflege zu Hause zu stärken und dadurch den Leuten die Möglichkeit zu geben, ja möglichst lange auch zu Hause zu bleiben, aber dann auch, wenn sie in die stationäre Pflege kamen, da einen Teil mit zu finanzieren.
Dass die länger zu Hause bleiben können, geht dann aber damit einher, dass die, wenn die zu Ihnen kommen, schon sehr viel älter sind, als denke ich mal noch vor 25, 30 Jahren. Das wird ja gerade Sie auch im sozialen Dienst dann vor Herausforderungen stellen, oder?
Richtig. Also als ich angefangen habe, da gab es noch eigene Küchen im Altenheim. Wir hatten die Wäschereien im Altenheim, so habe ich angefangen. Da haben Bewohner zum Teil noch mitgeholfen, damit sie eine Beschäftigung hatten. Also die waren noch nicht so multimorbide, wie sie jetzt zurzeit sind. Ich würde mal sagen, zu der Zeit, als ich angefangen habe, war der Altersdurchschnitt vielleicht bei 75, 78. Mittlerweile haben wir ja bald einen Altersdurchschnitt von 85. Ne? Also wir haben sehr viele 90-Jährige ja mit allen möglichen Erkrankungen. Und deswegen auch der demente Bewohner steht mittlerweile mehr im Vordergrund. Wir haben, als ich angefangen habe, noch ganz viele Ausfahrten mit den Bewohnern gemacht, Tagestouren, ja. Ob es jetzt zu Bigge ist, mit dem Schiff gefahren, ja, da brauchten wir zum Teil 3 Bullis, damit die Leute alle mit konnten. Der Unterschied zu heute ist, wir brauchen vielleicht nur noch einen Bulli und dann sagen uns noch kurz vorher viele ab, weil sie einfach Angst haben, ja, so ihre Räumlichkeiten zu verlassen. Dann auch natürlich ihr Toilettenproblem, das muss man einfach so sehen. Und das ist schon der Unterschied. Da sieht man schon, wie gewaltig der Unterschied eigentlich ist zu dem, wie ich angefangen habe. Und das war 99.
Das ist so lang auch noch gar nicht her, wenn man sich überlegt. Ja. Ne? Fangen diese Ausflüge und das, also diese Tagesstrukturen, dann die Tagespflegen auch einfach auf, weil die Leute halt noch zu Hause sind und die fitter sind, dann noch zur Tagespflege gehen können?
Ja, ich denke, das ist der Fall. Ne, dass viele jetzt, die damals schon im Altenheim waren, jetzt zur Tagespflege. Ich meine, die haben heute viele Möglichkeiten, was man machen kann. Ja, auch der ganze stationäre Bereich hat sich einfach verändert. Ja, wenn man so, wir dürfen ja auch erst ab Pflegegrad 1 aufnehmen. Ne, und damals, denke ich, da waren viele bei, die hatten gar keinen Pflegegrad. Ne.
Mit den Pflegegraden, das hat sich ja dann nochmal verändert. Es gibt jetzt, glaube ich, 5
von den 3. Das hat sich 2017 nochmal verändert. Genau. Also da war nochmal eine große Reform der Pflegeversicherung und man hat dann den Pflegebedürftigkeitsbegriff nochmal neu definiert. Vorher war das mit den Pflegestufen, dann ging vieles nach Zeit. Wer eine bestimmte Zeit überschritten hatte, bekam dann eine höhere Pflegestufe. Und da ging es viel um die körperliche Pflegebedürftigkeit. So, was braucht der für Hilfe? Kann er sich noch selber bewegen? Dann ist der Hilfebedarf nicht so groß. Oder das wurde dann halt immer gegeneinander aufgerechnet. Jetzt der neue Pflegebedürftigkeitsbegriff, der hat so im Vordergrund die Selbstständigkeit und berücksichtigt vor allen Dingen kognitive, also auch Demenzerkrankungen und auch psychische Erkrankungen. Mhm. Wenn jemand, sag ich mal, noch voll bewegungsfähig ist, aber psychisch oder kognitiv nicht in der Lage ist, sich selber zu versorgen, wird das berücksichtigt. Mhm. Und das ist nach einem bestimmten Punktesystem aufgebaut. Da geht es nicht mehr um Zeiten, sondern nach Punkten. Und danach sind dann 5 Pflegegrade entstanden. Und wir dürfen jetzt heute in der stationären Pflege ab Pflegegrad 2 werden die Leute dann aufgenommen. Und das heißt jetzt dann, Pflegegrad 2 ist erheblich beeinträchtigt in der Selbstständigkeit. Und das steigert sich dann halt bis schwerste Beeinträchtigung, das wäre dann Pflegegrad 4. Und schwerste Beeinträchtigung plus noch Besonderheiten in der Pflege, wenn jemand noch zum Beispiel Kontrakturen hat oder Fehlstellungen von Gelenke oder besonders unruhig ist auch, das sind dann besondere Beeinträchtigungen in der Pflege, dann erreicht man auch Pflegegrad 5.
Wie ist so der normale Gang? Ich denke mal, früher sind die Leute dann selber zu Ihnen gekommen, haben gesagt, wir möchten gerne ins Altenheim. Jetzt sind es wahrscheinlich eher die Angehörigen, die dann zu Ihnen kommen, oder?
Ja, das hat sich dann auch so verändert. Anfangs, wo ich an der Altenpflege auch als Pflegedienstleitung noch angefangen habe, dann haben wir oft die Leute zu Hause besucht, wenn die ins Pflegeheim wollten, und haben uns selber ein Bild von der Pflegebedürftigkeit gemacht, wo es ging, mit den Leuten selber noch gesprochen. Oft sind auch Angehörige mit den Betroffenen ins Pflegeheim gekommen. Und das hat sich so verändert. Ja, heute geht das oft so, dann ist irgendein Ereignis, zum Beispiel ein Schlaganfall, die Leute müssen in die Akutklinik. Und dann stellt sich dort heraus, ja, zu Hause geht's nicht mehr und das ist nicht mehr zu schaffen. Und dann geht es halt über eine Kurzzeitpflege, dann oft auch in die Langzeitpflege, in der stationären Pflege.
Jetzt ist ja auch immer wieder in der Diskussion die hohen Kosten von einem Pflegeheim, wo ja auch viele Angst vor haben. Können Sie da ein bisschen was zu erzählen, wie die sich zusammensetzen, woher die kommen?
Ja, es gibt jetzt hauptsächlich den Pflegesatz. Das ist der Satz pro Tag, den jemand für die Pflege bezahlen muss. Der staffelt sich dann von Pflegegrad 1 bis Pflegegrad 5. Und dann gibt es auch Zuschüsse für diese einzelnen Pflegegrade, sodass man in der stationären Pflege einen einheitlichen Betrag für die Pflege zahlen muss. Der beläuft sich zum Beispiel bei uns, das ist pro Pflegeheim unterschiedlich, der beläuft sich bei uns zum Beispiel auf 1200 Euro pro Monat. Das ist also der Anteil, den der Pflegebedürftige selber aufbringen muss für seine Pflege im Heim. Der muss dann aufgebracht werden über die Einkünfte und das verwertbare Vermögen. Das ist dann in der Regel die Rente. Wenn natürlich jemand noch verwertbares Vermögen, das kann auch eine Immobilie sein, besitzt.
Ich wollte gerade sagen, es ist meistens das klassische Haus.
Dann genau. Im Siegerland ist ja nachweislich der höchste Prozentsatz an Eigenheimen, gerade in dieser Altersgruppe, die jetzt auch in die stationäre Pflege kommt. Und das muss dann halt irgendwo umgesetzt werden, dass eine Liquidität erreicht wird, dass das bezahlt werden kann. Das sind die Pflegekosten. Die 1200 Euro. Die sich jetzt in diesem Jahr nochmal nach oben verändern werden, aufgrund der natürlich gestiegenen Kosten, gerade im letzten Jahr. Die werden immer auch rückwirkend betrachtet und man muss dann auch erhöhen, aufgrund der hohen Kosten, die ja auch für die Pflege ausgegeben werden, weil Pflegekräfte müssen ja auch Geld verdienen und sollen ja auch gut entlohnt werden. Und das spiegelt sich natürlich in diesem Betrag auch wieder. Dann haben wir natürlich außer den 1200 Euro noch die Kosten für Unterkunft und Verpflegung und noch investive Kosten, das ist für die Unterhaltung der Einrichtung, sowie einen kleinen Anteil an einer Umlage für die Ausbildung, weil auch ausgebildet wird in der Altenpflege. Das sind nochmal im Monat 1700 Euro, die dazukommen. Also sind wir bei 1700 plus 1200, dann sind wir bei 2900 Euro, die dann praktisch aufgebracht werden muss. Habe ich richtig gerechnet?
Hm. Ja. Das müsste so funktionieren. Ja.
Genau, da gibt es noch dann, das ist im Prinzip das, was aufgebracht werden muss. Hm. Ja. Hm.
Sie haben mir im Vorfeld gesagt, dass Sie es aber auch immer noch gerne sehen, wenn jetzt jemand ins Heim möchte, dass der bei Ihnen mal anruft, sich vielleicht umschaut auch bei Ihnen. Das ist schon auch immer noch so, dass das auch noch passiert, oder? Dass ja, jetzt keiner direkt aus dem Krankenhaus, weil Sie eben sagten, so eine Akutsituation, wenn man auf einmal da steht und dann halt das Heim nimmt, was man bekommt.
Ja, das ist so, das strebe ich immer an, dass zumindest die Angehörigen vorher, dass man persönlichen Kontakt hat, dass die unsere Einrichtung gesehen haben, sich ein Bild machen, was können wir bieten, was können wir auch nicht bieten. Das ist auch immer so eine Sache, wo die Frau Marquardt dann auch immer noch mit dabei ist, weil ist ja nicht nur Pflege, sondern wie wir vorhin sagen, auch Betreuung. Mhm. Und wir haben ja viele Angebote, dass auch soziales Leben in der Einrichtung stattfindet. Wir haben natürlich keine 24 Stunden rund um die Uhr Animation. Ja. Das können wir auch nicht leisten. Aber wichtig ist halt, dass auch im Bereich der sozialen Betreuung dann was angeboten wird.
Ich glaube, dazu passt auch ganz gut der Gegenstand, den Sie uns heute mitgebracht haben. Das ist ein Plakat mit Ausdrücken aus dem Siegerland. Ich bin jetzt keiner, der groß platt sprechen kann. Da steht drauf Dappes, Gebroddel, Rewekuchen.
Und Notter ist ja ein gängiger Begriff, genau, den ich auch gerne benutze. Und dieses Plakat hängt bei mir im Büro. Mhm. Und jetzt auch, wenn Bewohner schon mal zu mir ins Büro kommen, dann ist das immer ein sehr guter Aufhänger, auch um ins Gespräch zu kommen. Wir haben natürlich nicht nur Leute aus dem Siegerland, sondern sind ja auch Zugezogene, ich sage immer Auswärtige, die dann hier im Siegerland wohnen. Und dann hat man immer einen guten Anknüpfungspunkt über dieses Plakat, wo die ganzen plattdeutschen Begriffe dann drauf sind, ins Gespräch zu kommen.
Müsste man noch mehr Plakate dann aufhängen?
Ja, müsste man eigentlich in der ganzen Einrichtung aufhängen. Ja. Das ist gerade auch für an Demenz Erkrankte. Das sind so Begriffe, die sagen denen noch was.
Ja.
Und wenn man mit denen auf Mundart sprechen kann, wozu ich auch noch in der Lage bin, dann hat man ganz schnell guten Kontakt zu auch Demenzerkrankten.
Das ist wahrscheinlich im sozialen Dienst dann auch wichtig, oder?
Ja, auf jeden Fall. Und ich denke, und die meisten Betreuungskräfte bei uns und sozialer Dienst, die Mitarbeiter, die können auch platt. Ja, jetzt ist natürlich von Dorf zu Dorf nochmal sehr unterschiedlich. Ich komme ja kurz vor Kahn-Marienborn und die meisten sind eben ja mehr aus der Freudenberger Gegend und die umliegenden Dörfer. Da habe ich schon manchmal so meine Probleme. Aber genau das ist es dann wieder. Dann erzählen die mir, wie es bei ihnen heißt, wie es bei uns heißt. Ne, das sind kleine Unterschiede, aber da ist man schon im Gespräch. Mhm. Und klar, Geschichten werden erzählt von den Betreuungskräften, eben auch zum Teil auf Blatt. Sowas kommt an und eben gerade, wie Herr Bender schon sagt, bei den Demenzerkrankten.
Jetzt gibt es ja auch viele Angehörige, die Demenzerkrankte auch zu Hause noch betreuen. Wäre so eine Gedächtnisarbeit, sage ich jetzt mal, dann auch was die zu Hause in den Alltag einbauen könnten? Ich meine, dieses Plakat gibt es ja zu kaufen. Ich glaube, da muss man einfach googeln, Siegerländer platt. Kann man wahrscheinlich auch dann gut nochmal rankommen an jemanden mit, gell?
Auf jeden Fall. Ich meine, man sagt immer so, bei den Demenzerkrankten ist es so, dass die ihr Gedächtnis nicht mehr trainieren können, aber sie können es, man kann es über einen langen Zeitraum immer noch erhalten. Und dafür wäre das Plakat mit Sicherheit auch was.
Ich glaube, die haben auch einfach dann in dem Moment nochmal ein gutes Gefühl, auch wenn Richtig. Sie eine Ansprache haben.
Ja.
Hm. Also dazu nochmal, die Frau Marquardt sagt, gibt diese Unterschiede im Platt. Ich komme ja vom Land und Freudenberg ist ja auch noch eigentlich ein Dorf. Da würde man sagen, die ist fürnehm, die kommt aus der Stadt.
Sie sind ja beide sehr lange schon mit dabei. Gibt es bei Ihnen, hat jeder von Ihnen vielleicht eine Geschichte, die ihm die ganze Zeit über im Gedächtnis geblieben ist von der Arbeit?
Ja, ich kann da eine Geschichte erzählen, eine schöne Geschichte. Wir hatten eine Dame, die war immer unterwegs mit ihrem Rollator und wollte raus. Und dann muss sie immer bei mir am Büro vorbei, am Haupteingang, da ist mein Büro. Und an einem Tag, da habe ich sie dreimal getroffen dort. Und sie sagte immer jeweils, ich will nach Kreuztal mit dem Bus. Ich will an die Bushaltestelle. Dann habe ich immer mit ihr gesprochen und dann haben wir uns geeinigt. Wir haben umgedreht und ich habe gesagt, dann gehen Sie mal hier wieder ein Stück zurück und dann gingen Sie links und dann kommen Sie an einen Ort, da wird Ihnen weitergeholfen. Und da kam sie wieder auf ihren Wohnbereich. Das hat sie dann auch gemacht und wie gesagt, das passierte an dem einen Tag dreimal im Laufe des Tages. Am nächsten Morgen, als ich dann aus meinem Büro kam, kam sie mir wieder entgegen und ich sag ganz fröhlich zu ihr, wollen Sie heute wieder mit dem Bus nach Kreuztal? Ach Quatsch, sagt die, da war ich doch gestern. Also so sind auch schöne Geschichten und ist auch durchaus immer mal viel los und auch lustig im Altenheim. Hm?
gerade auch die vielen Feiern, die Sie auch gemacht haben. Sie haben mal vom Oktoberfest erzählt. Eigentlich war ja jedes Jahr, bis Corona kam, war schon viel los.
Nee, da machen wir auch so jahreszeitliche Feste und Oktoberfest. Das ist immer sowas, wo dann auch entsprechende Musik da ist, wo entsprechende Deko da ist, wo Aufführungen gemacht werden. Und das ist auch immer, sind so Highlights auch im Laufe des Jahres.
Ja. Haben Sie auch noch ein Ereignis, was Ihnen in Erinnerung geblieben ist?
Mir fällt da gerade eben, ich bin ja noch nicht so lange, seit 2017 in Freudenberg, das ist ja jetzt schon das dritte Haus, wo ich war. Und da fällt mir eben relativ aktuell zu Freudenberg eher eine emotionale Geschichte. Wir haben eine Bewohnerin, die ist 96 Jahre, irgendwie haben wir ein besonderes Verhältnis. Ich glaube, das ist auch normal, dass man zu dem einen oder anderen Bewohner ein sehr inniges Verhältnis vielleicht sogar auch aufbaut. Und wie soll ich sagen? Wir würden jetzt sagen, das ist so ein Steh-auf-Menschen. Es gab immer wieder Zeiten, wo ich gedacht habe, jetzt ist es wohl vorbei. Und jedes Mal hat es sich aufgerappelt. Und irgendwann habe ich dann einfach mal zu ihr gesagt, wissen Sie was, wenn ich hier rausgehe, in Rente gehe, dann dürfen Sie nach oben gehen. Und irgendwie habe ich das Gefühl, tatsächlich, die hält sich da dran oder die gibt, setzt alles da dran, dass es vielleicht, also jedes Mal, wenn es so kurz vorm Krankenhaus oder sie muss ins Krankenhaus, ich komme wieder, sagt sie dann zu mir, ich komme wieder. Ja. Also das sind auch so schöne Sachen, die man auch erlebt, emotionale Sachen.
Sind dann auch Verbindungen mit den
Leuten. Ja, auf jeden Fall.
Und ich denke mal, Sie sind auch ein Stück Familie dann ja auch für die Senioren, die da sind.
Also ich glaube, mittlerweile Leute, die sehr lange da sind, sind mir manchmal mehr Familie als die wirkliche Familie. Ja. Es ist einfach so.
Aber wo Sie vorhin auch noch Corona anschnitten, das war natürlich ein Einschnitt, diese 3 Jahre. Ich glaube, die haben an allen gezehrt, die im Altenheim auch gearbeitet haben. Weil wir konnten in dieser Zeit ja mit den Bewohnern ja fast manchmal nur Einzelbetreuung machen. So dieser ganze Gemeinschaftsprozess, der fehlte. Und das merken wir auch heute noch. Das wirkt noch nach. Die Leute bleiben lieber, ja, teilweise sogar lieber in ihrem Zimmer oder halt im Wohnbereich, als wie dann auch nochmal in eine größere Veranstaltung zu gehen.
Dann hat sich die Angst so eingefressen auch.
Ja, ja, das ist so. Und das wirkt unheimlich nach. Das muss man schon sagen.
Jetzt ist das ja für Sie so. Sie gehen in den Ruhestand, Herr Bender, im Sommer. Ja. Was muss denn Ihr Nachfolger mitbringen?
Ja, er muss auf jeden Fall eine große Empathie auch zu den alten Menschen mitbringen. Und ich bin immer jemand gewesen, der nicht nur, sage ich mal, geschäftlich und mit Zahlen unterwegs ist, sondern ich habe auch versucht, den Kontakt zu den Bewohnern und auch zu den Mitarbeitern zu halten. Ich bewege mich, sage ich mal, täglich im Haus irgendwo bei den Bewohnern, versuche mit denen ins Gespräch zu kommen und ich habe auch so gerne einfach, dass man mal, wie man im Siegerland so schön sagt, dumm Zeug schwätzt. Nicht groß mit Inhalten gefüllt, aber, sag ich mal, auf einer Basis, wo man miteinander in Kontakt, wo Beziehung entsteht. Und das ist, denke ich mal, ja, es sind die Leute vielleicht in Freudenberg auch dran gewöhnt und das sollte vielleicht auch jemand dann mitbringen, der dann die Nachfolge antritt, dass man sich um das Volk mischt und halt das Ohr halt auch an den Bewohnern, aber auch an den Mitarbeitern hat.
Dass man auch ein Teil ist von der Familie
genau.
dann.
Ich kann das auch nur so bestätigen. Also die Bewohner kennen den Herr Bender, die kennen ihn mit Namen. Ich denke, gerade auch auf Feierlichkeiten oder so war er immer sehr präsent und auch sehr lustig, hat alles mitgemacht. Auch am Oktoberfest mal eine Lederhose getragen, ne, ist bei einem Cowboy-Fest haben wir mal gemacht mit dem Thema Cowboy und Indianer aufs Pferd gestiegen und so. Also, ne, und ich glaube, das brauchen die Bewohner.
Ja. Und vielleicht wissen Sie es noch, Sie haben mich mal zum Ritter geschlagen. Wir hatten mal ein Ritterfest, da hatte ich eine Ritterrüstung an.
Da war ich noch nicht da.
Da waren Sie noch nicht da. Ah, dann war das schon vor Ihrer Zeit. Auf jeden Fall, da war das Thema Ritter und dann hatte ich richtig eine schwere Rüstung an und wurde dann auch offiziell zum Ritter geschlagen.
Gibt es davon auch noch Bilder?
Da müsste ich suchen, da gibt es bestimmt noch
irgendwo
Bilder.
Nehmen wir da auch gerne noch eins. Ich bedanke mich auf jeden Fall für Ihre Zeit, für das tolle Gespräch. Und wer mehr wissen möchte, der kann auf unserer Homepage gucken, www.diakonie-sw.de, oder ihr könnt uns eine Mail schreiben an presse@diakonie-sw.de. Wir freuen uns da immer über Anregungen auch. Vielen Dank.
Wir danken auch.
Gerne.
Sie hörten Dispod, gesund und sozial, den Podcast der Diakonie in Südwestfalen.